Wie kann Gestaltung helfen, einen starken Markenauftritt zu kreieren und welche Schwierigkeiten können dabei entstehen? Darüber spreche ich heute mit Erik Spiekermann.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Moritz Mader.
Herzlich willkommen zu Design Perspectives. Heute möchte ich mit Erik über die Rolle von Typografie und Markengestaltung sprechen. Erik und ich treffen uns hier in seinem Atelier in Berlin und sprechen über die 5 größten deutschen Industriebranchen Automobil, Maschinenbau, Chemie, Pharmazie, Ernährung und Elektrotechnik. Erik und ich gelangen zu tiefen Erkenntnissen über Wiedererkennbarkeit als Wert, die Produktionsanforderungen von Schrift- und Markenelementen und über die Rolle menschlicher Intuition.
Ich habe für uns heute das eine oder andere vorbereitet.
Nee.
Und zwar wäre das Ziel.
Streber.
Ja. Also ich hatte vor, mit dir so einen leichten Spaziergang durch die 5 größten Branchen Deutschlands zu machen. Ja. Die sind Automobil, Maschinenbau, Chemie, Pharmazie, Ernährung und Elektrotechnik. Und ich habe mich bei allen Branchen gefragt, was sie jeweils mit Typografie zu tun haben, um uns so einen Gesprächsanker zu finden. Und habe dazu jeweils was mitgebracht und dachte, da es ja auch von uns beim Rat für Formgebung schon einen Podcast mit dir gibt und das ja nicht der einzige Podcast von dir ist, wollen wir heute mal versuchen, gemeinsam so ein bisschen über Designphänomene zu philosophieren und dass du nicht alles dreimal erzählen musst. Das kann ja auch irgendwann lästig werden.
Ich rede gerne über Schriftweise im Radio. Das habe ich früher schon gemacht, weil ich es ganz lustig finde, weil es eben nicht sichtbar ist, also im Radio nicht sichtbar ist, aber ich muss dafür sorgen, dass Leute sich was vorstellen können. Und jeder kann sich ja was vorstellen.
Ja.
Und jeder hat ja mal einen Keks gekauft oder ein Elektroerzeugnis oder was immer du gerade sagst. Also jeder kennt ja irgendwas. Man denkt noch nicht drüber nach, weil Schrift ist, das habe ich ja schon oft gesagt, ist eben wie Luft. Man redet nur drüber, wenn sie nicht in Ordnung ist.
Ja. Ich habe als Auftakt, wenn wir in Richtung Automobilbranche gucken oder auch uns hier in Berlin umgucken, du hattest es ja gerade eben schon in der Hand, habe ich mal 2 Markenphänomene mitgebracht, die uns hier in Berlin alltäglich begegnen. Das eine ist das Carsharing-Unternehmen Miles, das von liebevoll kreativen Vandalen durch Entfernen des unteren E-Balkens in MILFs verwandelt wird, was anscheinend ein Riesenproblem ist für die Marke. Du siehst hier auf dem...
Obwohl ich möchte, der gewöhnliche Deutsche weiß nicht, wofür das Akronym steht. Middle-aged, ich weiß auch nicht genau, irgendwas mit like-to sowieso, also wir wissen schon.
Ja, also es ist ein Begriff, der von Personen verwendet wird, die mit Blick auf eine beliebige Mutter ihre sexuelle Hingezogenheit zu selbiger zum Ausdruck bringen wollen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Eine nette Umschreibung.
Also das sind eben Fahrzeuge für die lieben Zuhörenden, die sich das vielleicht nicht vorstellen können. Das ist das Carsharing-Unternehmen Miles, die selber auch ganz gut Probleme im Gesetz haben zurzeit mit Anklage wegen Bandenkriminalität und Urkundenfälschung und so weiter. Allerdings ist die Marke an sich ja eigentlich recht sympathisch und ich dachte, wenn du das jetzt anschaust, auch mit Blick auf die BVG hier in Berlin, den öffentlichen Nahverkehr, Betrieb, den du und ihr ja über lange Jahre betreut habt. Was machen die falsch? Warum wird denen da immer das E abgerupft? Liegt das nur an diesem dämlichen Wortwitz oder können die da markenseitig was machen, um sich dazu...
Nein, das ist Miles ist ja, ich weiß zwar nicht, warum sie Miles heißen, aber man kann ja auch nicht Kilometer draufschreiben, da muss man zu große Autos haben. Mhm. Und KM ist doof. Also Miles hat ja was. Ich meine, dass wir inzwischen anglisiert sind in der Beziehung, das impliziert ja auch immer modern und muss ja alles irgendwie englisch sein, weil wie hieß es früher immer, Englisch ist schief und schief ist modern oder sowas, so blöde Sachen, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, Miles ist kein, wenn man schon ein schlechter Name, den kann jeder aussprechen, obwohl die meisten Leute, die auf diesen Witz kennen, die kennen den natürlich übers Internet.
Ja.
Irgendwoher, die gewöhnliche deutsche Hausfrau, also meine Mutter wüsste nicht, was MILFs heißt. Mhm. Und ich weiß, was meine Schwester weiß. Also das ist sicherlich eine Generationsfrage, ist aber wohl auch die Generation. Und was sie auch gut machen, ist diese Pseudo-Pinselschrift.
Ja.
Ich glaube, die heißt sogar Brush oder Brody, sowas in der Art. Das passt dazu, das ist so selbstgemacht. Das ist halt schnell. Und wobei, wie bei fast allen Automarken, ist nicht so sehr die Qualität des Branding das Entscheidende, sondern die Ubiquität, um es mal so auszudrücken. Also sind halt in jeder Ecke. Mhm. Den Mercedes-Benz kennt, den Stern kennt man nicht nur, weil er ein schönes Zeichen, sondern weil er eben an jeder Straße steht. Deswegen kennt man auch so kryptische Hyundai und Kia und so Marken, die man ja sonst nicht aussprechen könnte, weil sie in jeder Straßenecke stehen. Und dieses Miles ist eben so verbreitet und es steht ja auch auf allen Autos drauf. Würde ja mir lieber eins mieten, wo es nicht so groß drauf steht. Mhm. Weil ich war ungern für die Reklame. Aber das machen wir. Ich hab noch nie ein Miles Auto gemietet. Wenn, dann mache ich das mit anderen Marken, wo es nicht so explizit ist. Aber das ist das Erfolgreiche überall. Die Autos sind, glaube ich, entweder schwarz oder weiß. Ich glaube, es gibt gar keine anderen.
Ja, dann Silber ist glaube ich, noch so ein...
Ja, gut, Silber ist ja das Default. Also die Autos kommen aus der Fabrik, schwarz, weiß oder Silber inzwischen.
Ach, das meinst du, nicht Miles jetzt, okay. Mhm.
Und dann wird das draufgepappt. Ne? Die Normalfarbe für Lieferwagen ist immer schon weiß gewesen. Weiß kostet nicht extra, alles andere kostet extra. Und bei Autos weiß ich nicht, ob es schwarz, früher war weiß auch die billigste Farbe bei Autos. Deswegen waren ja die BVG-Busse, waren die früher beige, weil das auch die billigste Farbe war. Und alles andere war angeblich extra, was natürlich nicht stimmt. Da hatte ich Blödsinn nicht mehr, ob die jetzt der oder der Farbe gesprüht werden.
Ja.
Auf jeden Fall sind sie da nicht so überall. Sie sehen nicht besonders aus und haben sehr viel Platz für Schrift. Stehen auch noch welche Slogans drauf. Die haben das sehr geschickt gemacht, dass sie an jeder Straßenecke stehen, in Berlin zumindest. Und dass jeder die innerhalb von 10 Schritten mieten kann.
Verstanden. Die haben jetzt, per LinkedIn war es, glaube ich, vordergründig, aufgerufen zu Gestaltungsvorschlägen, wie sie diesem Vandalismus von Miles zu MILFs, gibt so ein Hashtag auch MILFs to Miles oder sowas, wieder zurückführen können. Das habe ich dir hier mitgebracht, hier unten. Wen das interessiert, ihr könnt in den Shownotes mal gucken. Wir haben das als Bild verlinkt, dass man vielleicht eben nachträglich jetzt so einen regenbogenfarbenen E-Balken da unten dran klebt oder sogar die Autos negativ foliert, dass Miles quasi stehen bleibt. Ich habe jetzt gedacht, also wenn man was zerstören will oder wenn man da als Vandale eingreifen will, man könnte sich jetzt auch eine schwarze Sprühdose nehmen und dann auch in diesem Negativ-Branding hier den E-Balken wieder wegsprühen oder sowas. Ne? Also glaubst du, das könnte ein Weg sein, da die Randale zu
reduzieren? Ich muss mir die Sorgen Gott sei Dank nicht machen. Ich würde es einfach lassen.
Ja.
Ich meine, es ist ja in gewisser Weise, man kann das ja, auch wenn es auf einem unteren Niveau ist, als Kompliment bezeichnen, dass die Leute damit befassen. Ich meine, es ist ja kein Schaden.
Ja.
Es tut dem Auto ja nicht weh. Viele, die damit rumfahren, haben wahrscheinlich keine Ahnung, dass das irgendwas bedeutet. Die denken, da ist halt ein Buchstabe kaputt. Man könnte auch das I weglassen oder sowas oder aus dem M&N machen, weiß der Himmel was. Das ist natürlich für einen Typografen ein schönes Spielzeug, weil das E und das F natürlich verwandt sind, rein physisch. Mhm. Das liegt auf der Hand, dass man das macht. Das passiert ja fast von alleine. Man könnte auch aus dem LNI machen, aber dann hätte man mies. Mhm. Naja, also es liegt auf der Hand. Ich freue mich darüber. Ich freue mich immer darüber, wenn Leute an Schrift Hand anlegen, weil sie haben sich damit beschäftigt. Sie haben gemerkt, dass Buchstaben Zeichen sind, die ein Leben haben, die man beliebig umbauen kann. Das könnte man beim kleinen E zum Beispiel nicht machen. Ich habe es ja umgekehrt bei dem Schriftzug von der Welt gemacht, der fürchterlich aus meiner Gegend kam, obwohl ich die Inhalte nicht so unbedingt gutiere, dass ich einfach in den Schriftzug Welt das kleine E reingetan habe. Mhm, und das hat ungefähr 3 Minuten gedauert, die Diskussion ein halbes Jahr, aber damit kann man einfach was anderes herstellen. Also plötzlich guckt man genau hin. Mhm. Und jetzt guckt man bei diesen blöden MILFs eben auch genau hin. Also ich finde das vielleicht gar nicht doof. Ich würde mich noch nie mal wundern, wenn das nicht sogar von Hause aus hätte man gesagt, Jungs, mach doch mal
krass, mit den Starbucks-Namen, die immer falsch geschrieben werden. Damit genau. Wir sprechen ja auch drüber. Ja.
Und plötzlich redet man drüber.
Ja. Anderes Beispiel noch im Kontext Typografie und Automobil im öffentlichen Raum siehst du da drunter, wenn du die eine Pappe mal wegnimmst. Ja genau, also wer möchte, kann auch nochmal in die Shownotes schauen. Wir haben hier von DHL mit Graffiti, wie ich fast finde, irgendwie, also zumindest individualisierte, verschönerte, mag ja Geschmackssache sein.
Steht da Moses oder
was? Ja
steht
genau, da? Moses
nicht,
ist...
Nicht Miles.
Nee, Moses ist, Graffiti-Künstler.
Schönes Ding.
Nicht in meines Wissens. Und finde ich eben auch. Also man erkennt ja noch das DHL-Fahrzeug und irgendwie sehen die echt cool aus, dass hier unten ist, wie so von Hot Wheels inspiriert oder sowas. Und für DHL ist das natürlich ein Riesenthema. Die lassen die dann alle sauber machen. Die regen sich da echt in gewissem Maße drüber auf. Und ich finde, für Fahrzeuge, die so im Städteraum unterwegs sind, warum denn nicht auch vielleicht sogar mehr mit Graffiti-KünstlerInnen dann zusammenarbeiten? Ne? Dass man halt wirklich sagt, wie ist eure Sicht da drauf oder wie setzt ihr euch damit auseinander, ne? Dass es immer also vielleicht sogar ein bisschen aus der illegalen Ecke rauskommen kann.
Naja, ich meine, da das Gelb und so, also ist ja unser früheres Postgelb. Die Post in diesem Sinne gibt es ja nicht mehr. Ich finde diese Mischung sowieso, also das DHL-Logo ist ja grottenhässlich. Das ist ja nun uralt und das hat irgendwann die Post übernommen. Ja. Rot auf Gelb ist sowieso eine fürchterliche Mischung. Das ist so spießig, das addiert sich ja irgendwie auch zu braun. Es ist finde ich immer schon völlig ganz, ganz langweilig und das sieht so nach 70er Jahre aus. Also das, die profitieren davon, wenn sich der Moses oder jemand da dran lässt, weil DHL ist einfach olle Spieß. Ich würde die sowieso alle umlackieren, nur gelb und das Dach rot machen oder irgendwas. Aber gelb reicht doch. Wir sehen immer noch so an der Ecke, der Briefkasten ist zwar nicht DHL, aber gelb ist Post und gelb reicht doch. Also in Berlin ist gelb auch noch BVG, aber die kann man ja nicht verwechseln, da kann man keine Briefe reintun. Kann man auch. Aber ich finde, dass man muss ja nur ein bisschen kontrollieren. Das Problem ist mit Marken natürlich, man muss sie kontrollieren. Wenn sie aber so in den Volksmund geraten sind, dann ist die Frage, ob man sich einfach lässt. Ob man nur sagt, was dürfen wir nicht unterbieten lassen. Also gelb muss bleiben.
Ja.
Aber sonst, wenn es eine Geschmackskontrolle gäbe, dass es eben nicht jeder schlechte Sprayer daran geht. Und die, was wir hier an Bildern sehen, die sind ja witzig.
Ja, Moses ist technisch einer der weitesten in Deutschland auf jeden
Fall. Das wüsste ich nicht, aber ich sehe es ja. Und dann würde ich fast sagen, das ist ja fast gesponserte Kunst.
Ja.
Also andere Unternehmen lassen sich große, Richard Steller, der gestern gestorben ist, Skulpturen vors Haus stellen für ein bisschen Geld.
Ja.
Und da könnte man doch sagen, holt man doch ein paar ordentliche Sprayer. Ich finde, die sind im Straßenverkehr.
Ja.
Und wenn ich DHL will, würde ich mir das durchaus mal die Szene holen in jeder Stadt.
Ja.
Hier Jungs, 6 von euch, machen wir mal einen Wettbewerb.
Ja. Ja, ich fände es super. Also wirklich auch gerade, weil diese Individualisierung, das war was ich vielleicht auch im Kontext mit Miles gedacht hatte. Man will ja nicht überall dieselben Fahrzeuge um sich rum haben. Ne? Die Vielfalt und die Abwechslung ist ja irgendwie auch nicht so, wie jeder sich vielleicht das gleiche iPhone holt, aber alle dann eine andere Hülle und ein anderes Hintergrundbild wollen oder so. Ne?
Ja, außerdem da die immer sowieso im Weg rumstehen, die Dinger per Definition, stehen ja auf dem Radweg oder sonst wo. Ja. Da können sie wenigstens lustig sein jedes Mal.
Ja,
ich fände das nicht, aber ob die den Mut haben, weiß ich nicht.
Ja, ich habe noch ein Buch mitgebracht, also das ist insbesondere ein Bildband. Wenn du mal drüber fliegen willst. Das ist einer der deutschen Graffiti-Künstler, den ich mit am liebsten mag, seit meiner frühesten Kindheit. Daim heißt er. D-A-I-M, manchmal auch D-E-I-M, Mirko Reiser, Entschuldigung. Der eben auch viel Auftragskunst macht. Der hat jetzt gerade in Kanada auch das größte Mural der Welt gemacht. Das ist irgendwie über 33 Meter breit oder sowas. Richtig abgefahren. Und sein Ansatz, das ist ein bisschen so ein Übergang zu unserem nächsten Thema, ist die Dreidimensionalität von Buchstaben. Der baut zum Teil auch riesengroße Buchstaben aus Pappe und sowas, die dann klar als Buchstaben nicht mehr klar lesbar und erkennbar sind, aber durch seinen sehr, sehr individuellen Style, der seit den 90ern eben immer klarer und distinguierter geworden ist, eben doch eine Lesbarkeit und eine Wiedererkennbarkeit bekommen. Du hast ja mal für die DWR, Design Within Reach, die Hausnummer-Serie gemacht. Ich hatte mich gefragt, so wo ist für dich der Abschwungpunkt? Also klar, Schrift im Raum, aber wo werden Buchstaben vielleicht auch mal dreidimensional, ähnlich wie jetzt vielleicht hier bei Dime oder sowas? Oder wie ist da dein Blick auf räumliche Buchstaben?
Naja, wir sehen ja sehr viel. Es gibt ja so zwei Aspekte. Der eine ist, es gibt zum Beispiel in vielen italienischen kleineren Städten, auch in Frankreich, gibt es so regionale Vorschriften, dass die Beschriftung nicht in den Raum reinstellen, damit die Sichtachsen nicht verstellt werden. Also wir haben hier so klassischerweise so eine Riesenschrift, dann manchmal auch senkrecht untereinander, Hotel kennt man da immer, die, wenn man lang geht, einem ins Gesichtfeld springen, die also nicht auf der Wand sind. Und da gibt es sehr viele Städte, ich weiß, glaube ich, es gibt es in Deutschland auch, die das verbieten, damit die eben, also wie damals, weiß ich, 1800 sowieso, als es das nicht gab, waren alle Beschriftungen immer parallel auf der Wand. Meistens sogar in die Wand integriert, geschnitzt, draufgemalt, aus Stein, wie auch immer, und dann kam Neon und der ganze Kram. Und dann gibt es diese fürchterlichen, bunten und übertriebenen, lauten Straßen. Es hat mal jemand in Wien gemacht, in der Maria-Hilf-Straße, so eine ziemlich hässliche, auch ein bisschen runtergekommen eine Straße mit ganz vielen auch billig Ramschläden. Der hat es physisch gemacht oder zumindest als Fake-Darstellung. Alle Schilder nur gelb gemacht einfach.
Ah, okay.
Ja. Und die Straße war eine völlig andere. Also man hat in gewisser Weise keine Orientierung mehr. Es stand also nicht überall Verkauf und Foto und billig und sonst wie drauf, sondern waren alle gelb. Mhm. Man hat es plötzlich ganz anders gesehen und hat gemerkt, dass diese viele Darstellung, jedes Geschäft ruft auf sich selber und sagt, ich bin der Beste, der Schnellste, Billige und nicht immer auf hohem Niveau. Mhm. Dass es eigentlich fürchterlich ist, dass man keine Stadt mehr gesehen hat.
Ja.
Mein Thema ist ja eher, das Gleiche müsste mit Autos auch passieren. Ich kann ja gar keine Straße mehr sehen, weil überall Autos stehen. Mhm. Also ich kann ja von der einen Straßenseite zur anderen Straße keine Läden erkennen, weil überall Kisten dazwischen stehen.
Ja.
Und da die Kisten immer größer werden, kann ich bald gar nichts mehr sehen. Und das Ähnliche ist mit diesen Beschriftungen, so sehr wir Beschriftungen brauchen für die Orientierung zur Werbung, wenn die ein bisschen vielleicht gestalteter wären und nicht immer nur laut wären, das würde uns sicherlich helfen. Insofern ist das mit der Schrift im Raum ein zweischneidiges Thema. Also, es kann fürchterlich stören. Es können aber auch schöne Sachen bei rauskommen. Ich kenne keinen Grafiker, mich eingeschlossen, der nicht eine Sammlung hat von Bildern mit tollen Beschriftungen, meistens in noch in Italien oder in England oder in Frankreich. In England gibt es einen Typen, der inzwischen Kurse macht, diese altmodischen Beschriftungen wiederherzustellen. Der hat früher Steampunk hieß das so ein bisschen. Mhm. Die haben früher auf den Dampfmaschinen diese Beschriftung mit goldenem Schatten gemacht, mit 150 Verläufen. Und das macht man immer noch.
Ja.
Hier ist das eher so in der Kosmetik abgedriftet. Das hat so einen nostalgischen Stil. Teilweise richtig auch mit Gold hinterlegt. Auf Scheiben kommt wieder total in Mode. In Amerika sieht man es viel, in England sieht man es viel. Mhm. Dass die Leute wieder richtig mit Pinseln und Pinselhalter da stehen und diese alten Beschriftungen machen. Ja. Meistens gebogen, aber immer auf der Fassade.
Ja.
Also nicht so ins Bild springen. Ja. Und was er hier macht, ist ja ähnlich. Der geht ja nicht in den Raum, sondern er stellt den Raum mit der Fläche dar, was natürlich viel interessanter ist.
Ja.
Das Haus selber ist ja ein Raum, da brauche ich ja keinen Raum dazu zu machen. Und das ist für mich auch kein Graffiti, das ist Kunst. Wir haben hier einen Kollegen, wir haben hier so ein paar Arbeitsplätze vermietet, Andreas, der auch sowas macht, der kam gerade zurück, der war in Südafrika und hat auch da eine Wand bemalt, also im Auftrag. Tape mitgenommen und hat dann sowas gemacht. Das finde ich wahnsinnig toll, weil das ist eigentlich Kunst, die aus dem Museum rausgeholt wird. Mhm. Was ich nicht mag, sind hässliche Tags, die auch noch, also wenn die Fenster der U-Bahn oder S-Bahn bemalt sind, das finde ich scheiße, weil kann ich nicht rausgucken.
Ja.
Von mir aus auf die Flächen auch noch, obwohl da sehe ich, hat vielleicht auch mit den Leuten zu tun, auch mit dem Material, auch mit der Umgebung. Wenn man keine Zeit hat, kann man da eben nur so einen Dreck drauf sprühen. Das ist eher so wie das Beinheben und eine Duftmarke setzen, finde ich nicht so angenehm. Wenn man sich dagegen so ein DHL-Auto nimmt oder eine richtige schöne Fassade, dann ist das durchaus eine Kunstform.
Ja, also auch zu deinem haben wir in den Shownotes die Verlinkung. Vielleicht nehmen wir OneUp noch mit dazu. Das ist ja eine große Graffiti-Crew, die hier auch aus Berlin kommt, die dann, wie du sagst, ja häufig diese ganzen drei Waggons von der S-Bahn dann komplett in Silber schließen oder sowas, ne? Und dann mit Drohne noch hinterherfliegen und filmen, wie dann der Schriftzug da durch die Stadt fährt oder so. Aber da kann dann natürlich morgens niemand mehr rausgucken und den Fernsehturm im Sonnenaufgang sehen oder so. Ne?
Ja, das danach, da würde ich mir ein bisschen mehr Intelligenz wünschen. So schön ich sowas selber finde, wenn ich es sehe. Ich finde auch manche Durchfahrten durch Städte, so Tunnelbahnen und sowas, Tunnelwände werden durchaus verschönert, wenn man das macht. Aber es ist eben eine Qualitätsfrage und nur draufsprühen, weil es ist eher ein Kaputtmachen.
Das ist echt wie so ein Markieren ein Stück weit, ne? Das geht ja dann auch so um Revierkämpfe und das ist unser Stadtteil oder sowas.
Ja, aber viel von denen, diese Architektur hat es ja auch verdient. Also was wir so als schön als Sekundärarchitektur bezeichnen, die Apokryphe war jetzt ein falscher Fehler. Also die Architektur, von der man nicht weiß, wer sie gemacht hat. Also diese Bauten, die so rumstehen, diese Umschalthäuser, dieser ganze Kram, die haben ja keinen Architekten.
Ja.
Die haben die schon, aber das ist Apokryphe, das weiß man nicht.
Ja.
Und das ist ja nicht schön im meisten. Es gibt einiges Schönes, aber es hat eigentlich in den 20er Jahren aufgehört, als die Leute hier noch Kraftwerke und Umschaltstationen als Architekten gestaltet haben. Heute werden die irgendwie hingestellt, fertig von der Bürokratie. Die haben es auch nicht besser verdient. Mhm. Wenn die schöner gestaltet werden, wird vielleicht auch keiner was dran machen. Also es gibt ja aus meiner BVG-Zeit, weiß ich das noch, es gibt sehr viele Untersuchungen darüber, wie gut eine Haltestelle gestaltet sein muss, damit dass sie nicht vandalisiert wird.
Ja, also diese Balance zwischen ominös oder ominös, zwischen pompös und Baracke auf der anderen Seite.
Wenn das so, was zum Beispiel in Hannover auch gibt, so die Designer, also mit Marmor und Glas und so einen auf Protz gemacht, dass es eher wie eine Bentley-Garage aussieht, das wird sofort kaputt gemacht, weil jeder vernünftige Mensch sagt, für die Scheiße Schütze geben sie mein Steuergeld aus, da trete ich mal gegen.
Ja.
Das genaue Gegenteil ist so eine Wellblech-Baracke, die von vorne raussieht wie ein Kundenklo, das wird auch kaputt gemacht. Und es gibt so ein Ding dazwischen und das muss man mit sehr viel Gefühl machen, es muss natürlich stabil sein, also das kann man sich ja nicht aus Wellpappe bauen und auch nicht aus Holz, sondern muss dann schon Edelstahl sein oder Beton.
Ja.
Wenn man das so hinkriegt, dass es zweckgemäß ist, dass es also auch vor Regen schützt und vor Sicht schützt, vor Wind schützt und auch sagt, ich bin eine Haltestelle, du kannst hier einsteigen, ohne zu sagen, ich habe hier eine Schweinekneter rausgeschmissen, damit das aussieht, als wenn der Bürgermeister morgen eine Medaille dafür haben will. Und dazwischen muss das liegen. Unsere ganze öffentliche Architektur leidet darunter, dass eben ein Großteil davon ist eben nicht Architektur, sondern nur verwalteter, umbauter Raum.
Ja.
Und da haben sie es nicht anders verdient, als schlechte Graffiti zu kriegen.
Glaubst du, dass diese Balance zwischen pompös und Baracke auch vielleicht in Richtung Miles oder DHL-Fahrzeuge, um dann nochmal den Kreis zu schließen, was sein könnte, dass man sagt, vielleicht sind die Fahrzeuge, entweder sehen die zu billig aus in dem Gelb oder so, oder machen vielleicht zu sehr einen auf schick, dass man denkt, nee, so ein silbernes Raumschiff will ich hier jetzt nicht haben oder so, also dass da so ein Impuls entsteht?
Es ist weder noch, also DHL, wie gesagt, ist ja an sich, die sind eben überall, aber sie sind grundsätzlich hässlich. Auch wenn man einsieht, dass das da sein muss, sie sind nicht schön, weder von der Gestaltung her noch von der Farbgebung her und ähnliches mit diesen Miles-Dingern. Das ist so eine Vereinnahmung, die ich eigentlich immer immer eher als Kompliment sehe. Das heißt, die gehören zum normalen Tagesgebrauch.
Ja.
Also Mais gehören nicht mehr Mais. Das sind so, da die an jeder Ecke stehen, ist das so eine Art von, die gehören uns allen.
Ja.
Das ist eine gewisse Art von Vergesellschaftung. Und das deswegen, das sehe ich als durchaus als Kompliment, wenn die Leute anfangen, an rumzubasteln. Mhm. Das machen sie, weil sie zum normalen Leben gehören.
Ja.
Also ich sehe das als Marke eher als Kompliment, dass sie mich damit beschäftigen. Deswegen würde ich es in Ruhe lassen.
Ja. Und ich mag die Vielfalt auch gerne in dieser visuellen Abwechslung und die Schriften, die sich da eben entwickeln. Um die geht es uns ja hier vordergründig, dass da eben auch so eine Handschrift entstehen kann, ohne dass Lesbarkeit gegeben ist, beispielsweise bei so einem Moses oder so, ne? Dass man halt den Block sieht und weiß sofort, ach Mensch, er nun wieder. Ich habe im Zuge Schriften und wir machen so einen weichen Übergang von der Automobilbranche und Typografie, die wir jetzt alles andere als ganzheitlich abgehandelt haben, aber jetzt in Richtung der Maschinenbaubranche und Typografie. Und ich habe da ein Beispiel mitgebracht, was du sicherlich kennst, das ist Wunderpen, hier allerdings mit Mustern. Da geht es um von Robotern mit Stift geschriebene Grußkarten und Briefe. Das heißt, also Handschriften zu systematisieren, darüber hast du ja auch schon viel gesprochen, dass man einfach 7-mal dasselbe Zeichen schreibt und daraus dann eben eine Schrift setzt, wo keiner mehr den Unterschied zwischen gedruckt und handgeschrieben erkennt. Hier ist es sogar so, dass die Maschinen von denen, ich weiß nicht, ob es Roboterarme sind oder wie das gelöst ist, wirklich einen Füller, einen schwarzen Feinliner oder einen Kugelschreiber in die Hand gegeben bekommen. Ich habe total gestaunt und ich fand besonders spannend, dass insbesondere da, wo es um viel Geld geht und da, wo persönliche Beratung im Vordergrund steht, also Investmentbanken, Versicherungen, Immobilienberater und so weiter, wenn wir da in Zukunft einen handgeschriebenen Brief bekommen fürs Fundraising oder sonst wie, ob wir nicht teilnehmen wollen, da lohnt sich vielleicht mal das Lineal drunter zu legen, ob die Linien nicht vielleicht doch ein Hauch zu gerade sind oder so. Oder also wie auch immer, ich erkenne wirklich keinen Unterschied mehr. Ich habe es versucht mal zu testen und den Spucketest hält es natürlich auch aus.
Also wir hatten hier lange eine Kollegin, Ulrike Rausch, die jetzt nicht mehr bei uns Untermieterin ist. Die macht nur solche Schriften, also Handschriften.
Ja.
Und die macht das inzwischen so gut, also dass das Austauschen von Formen, dass nicht ein Buchstabe 5-mal vorhanden ist, sondern eigentlich beliebig viel fast. Und dass auch die Struktur, dass es aussieht wie Kugelschreiber.
Ja.
Das ist ein wahnsinniger Fake, der natürlich durchaus eine Fälschung ist. Er soll eben darstellen, hier diese Postkarte habe ich dir gerade mit dem Kugelschreiber geschrieben. Ich finde es, wenn es darum geht, Vertrauen zu erwecken, finde ich es entsetzlich, weil es ist ja eine Fälschung.
Ist es, ja.
Ich sage handgeschrieben, ich weiß zumindest, das hat jetzt kein Manager, der von der Bank, der kennt mich nicht, dem bin ich auch scheißegal, der lässt das von seinem Computer schreiben, ich soll aber darauf reinfallen. Nun fallen wir darauf schon seit ein paar hundert Jahren ein. Ich meine, Kekspackungen sehen alle aus, als wenn sie, oder
von Oma gebacken,
ja, so ein Oma, ne, ja, so ein rot-weißes Deckelchen drüber, das kommt aus der gleichen Fabrik wie die ohne und da gibt es so Sachen, so Schleifchen, so Tischdeckenmotive und immer diese Handschrift, niemand schreibt eine handgemacht in Anführungszeichen Marmelade aus Helvetica.
Ja.
Das heißt sofort Maschine.
Ja.
Natürlich Quatsch. Ja. Alles ist aus der Maschine.
Dieser Stoff über den Deckel
vom Konfitüren. Das funktioniert gut. Wir lassen uns alle gerne betrügen.
Ja.
Guck mal an, was in Lebensmitteln, die entweder also Genuss sind, so Schokolade hat eben einen Eindruck, der ist noch ein bisschen edler und der Keks wird dann schon wieder ein bisschen bröckeliger. Mhm. Das ist eine ganz banale, auf einer Seite ist es Täuschung, andererseits auch eine Information. Es sagt mir, es ist zum Essen, es ist nicht für ewig da.
Mhm.
Dann würde ich es aus Beton machen oder eben aus DIN-Schrift oder aus Helvetica.
Ja.
Es ist was für den sofortigen Gebrauch, es ist was zum Anfassen, es ist was Genussvolles. Das ist ja die Aufgabe der Typografie, über die einfache Information hinaus zu sagen, ich stelle das und das da oder ich will das und das darstellen, bis hin zur völligen Fälschung.
Ja.
Und was mit AI jetzt sowieso passieren wird, wenn ich das Profil desjenigen habe, dem ich schreibe, dann kann ich das genauso schreiben, wenn man zum Beispiel weiß, dass ich schreiben, wann habe ich schreiben gelernt? 1952, glaube ich, zur Schule gegangen. Ich habe ja noch Sütterlin geschrieben das erste Jahr.
Mhm.
Weil auf der Schiefertafel, danach war das weg. Meine Schwester, 3 Jahre jünger, hat es nicht mehr gelernt. Also wenn mir jetzt jemand in Sütterlin schreiben würde, dann wäre das für mich irgend so, das würde diese ganze Zeit hervorbringen. Natürlich wüsste ich, dass es eine Fälschung ist. Also, aber man kann zumindest jemandem, der, sagen wir mal, den ganzen Tag auf einer Schreibmaschine schreibt oder sowas, dem könnte man das auch so unterbuttern. Man könnte ihm seine eigene Schrift ja sogar geben. Wenn ich von jemandem ein paar Dinge habe, kann mir die AI davon seine Schrift bauen. Also dieser Bereich zwischen Anmutung, die mir hilft, ein Produkt zu verstehen, also auch mir sympathisch zu machen, was ja nicht ehrenrührig ist, und der Fälschung, der ist sehr gering.
Ja.
Und da werden wir sehr aufpassen müssen, dass ich plötzlich einen Brief gebe, aussieht, als wenn er von meiner Mutter wäre, die tot ist.
Ja.
Das ist durchaus machbar. Also wenn ich mir 3 Briefe von meiner Mutter rausholen würde, kann ich ihre Handschrift nachmachen.
Ja.
Dann würde sie sozusagen wieder auferstehen, was eigentlich ein schrecklicher Gedanke ist. Und wenn man das in alle Bereiche weiter sieht, ich meine, wir haben ja schon mal die Hitler-Tagebücher gehabt, es gibt auch die Handschrift von Kafka, digitalisiert, allerdings also richtig von Julian Sismalin, einer finnischen Kollegin. Man könnte jetzt auch, es gibt ja sehr viele bekannte Handschriften, also man könnte aus Nietzsches Handschrift ein Buch drucken, wenn man denn wollte, was kein Mensch lesen kann übrigens.
Aber ja, okay.
Kafka kann man auch nicht gut lesen, die meisten kann man nicht gut lesen, aber es ist alles machbar.
Ja, also die machen das tatsächlich so, dass sie eben, wie du sagst, ne, da bestimmte Vorlagen brauchen, man muss dann irgendwie so einen Mustertext abschreiben, so ein paar Begriffe, so ein paar auch Buchstaben folgen, sowas wie ein TZ oder wie auch immer, und im Folge Schritt digitalisieren die das dann und können damit dann eben alles abbilden. Ich habe gedacht, riskant wird es ja dann auch, wenn man die Unterschrift ihnen vielleicht 20 Mal zur Verfügung stellt, dann kann man ja wirklich an alle Urkunden.
Also ich habe meine Handschrift schon, wann habe ich die, als wir mit Fontschub angefangen haben, glaube ich 89, 90 habe ich meine Handschrift schon digitalisiert.
Ja.
Wir hatten damals uns selber so ein Programm gebaut und da gab es doch dann schon welche, die meistens aus Russland kamen, wo ich, wie du sagst, da schreibe ich alle Buchstaben ein, schreibe ein paar Wörter und dann wird das, damals war es noch relativ primitiv, heute ist das unglaublich gut und ich unterschreibe hin und wieder Sachen auch mit meiner Unterschrift, die ist digitalisiert und sie ist jetzt ein, kann ich also auch, ich kann Briefe mit meiner Schrift schreiben.
Ja.
Das ist ein bisschen steif noch, ich darf mich auch selber fälschen, aber das ist schon lange möglich und das, ich sehe deswegen natürlich als ziemliche Gefahr, wenn das in den persönlichen Bereich geht, das kann schon passieren, dass jemand meine Unterschrift fälscht, aber das spielt ja heute überhaupt keine Rolle mehr, weil die sowieso, also ich hab heute Morgen einen Scan weggeschickt mit meiner Unterschrift. Das kann jeder nachmachen.
Ja, und es ging vielleicht auch vor 10 Jahren schon, ne? Aber jetzt werden die Wege immer kürzer. Bei dem Wunderpen, was wir übrigens natürlich auch in den Shownotes verlinkt haben, da fand ich die Qualität, die durch diesen Stift entsteht, nochmal so ganz bemerkenswert.
Das ist, ne? das ist der
durch das Papier
nochmal,
durchdrückt und man hat ja dieses, so, man kennt ja auch gedruckte Handschriften, dass man so Grußkarten kriegt oder am Auto ist doch häufig dieses Hallo, ich möchte ihr Auto kaufen, was dann aussieht wie von so einem 12-Jährigen da geschrieben oder so, wo man auf den Anhieb ja auch denkt, ach, ist ja ganz nett, und dann sieht man, okay, ist regenfest und
der Unterschied ist eben nicht das Papier, die Schrift selber, das ist, sondern dann auch noch das Material, auf das man schreibt, was dann vergänglich sein kann und die vergängliche Schreibweise, dass ich wirklich mit dem Kuli oder mit dem Füller schreibe und das kann man natürlich inzwischen auch nachmachen und dann wird es wirklich gefährlich. Also das, ich habe da sehr große Bedenken, was da auf uns zukommt.
Im Übergang zu der dritten Branche, ich glaube ja nach wie vor an unseren Narrativ, habe ich zuletzt einen Magnetkasten bestellt. Also wir sprechen über Chemie und Pharmazie im entferntesten Sinne.
Was gibt es hier noch zu kaufen?
Die gibt es zu kaufen von Betzold. Für alle Zuhörenden, das ist so eine Schatulle, kann man sagen, so eine dünne Blechkiste, die man auffalten kann. Und darin sind dann eben unterschiedliche Anzahlen, fast von Satzbuchstaben, so aus so einem Schaum, die rückseitig magnetisch sind und unten sind Zeilen, um das zu setzen und da eben dann Begriffe abbilden zu können. Ich habe hier das hier vorbereitet.
Das kannte man früher, das gab es ja in jedem Laden. Das wäre so teilweise mit so einem Lego-mäßigen Noppenhintergrund, wo man sie draufgesteckt hat.
Ja.
Dann bei Kinos diese großen Anzeigen, wo die Buchstaben dann so reingeschoben werden, so als halbtransparente, wo immer einer falsch rum war. Also es gibt Leute im Internet, es gibt einen, der nur, will man auf Deutsch sagen, mal falsch rumme Buchstaben fotografiert.
Ja.
Ich habe ihn jetzt nicht im Kopf, aber hat eine Riesensammlung, ich glaube, auf Twitter oder Instagram, der immer Schriftzüge findet, wo das S ist ja fast immer falsch rum.
Ah, okay.
Das N auch manchmal.
Ja.
Der hat nur Schriftzüge, und zwar weltweit, wo mindestens ein Buchstabe falsch rum ist. Weil es ist ja die Möglichkeit, dass jemand, der so eine Schriften anbringt, auch, ob er mit der Schablone malt oder aus Sperrholz schneidet, ist immer 50-50, dass er mindestens einen Buchstaben, gerade das S ist oben kleiner als unten der Bogen, damit es optisch richtig aussieht, weil unser Kopf auch kleiner ist als unser Hintern. Deswegen ist nach oben immer kleiner, weiß auch jeder Architekt. Aber man kann sich darauf verlassen, dass wenn man es falsch machen kann, dann wird es falsch gemacht.
Ja.
Von Leuten, die es anbringen, fast immer. Und das S ist der typische Buchstabe. Ein A kann man auch mal zur Seite drehen, das merkt man nur bei einer Schrift, die verschiedenen Kontrast hat. Aber beim I kann man nichts falsch machen.
Ja.
Aber das S ist der, und N auch. Also N wird auch auf der Schrift, der Strich, der geht dann von links unten nach rechts oben, statt umgekehrt. Sieht man immer wieder, und es gibt, wie gesagt, Kollegen, die rennen durch die Welt mit einem Objektiv vorm Auge, das nur solche Sachen sieht, weil es eben ein typischer Fehler ist.
Ja, stark. Ich hatte das Spielerische an diesem Setzen von diesen Buchstaben, was ja da schon im Kindesalter anfängt.
So Gummibuchstaben. Ich habe eine ganze Sammlung unten auch
mit
Kühlschrankbuchstaben.
Kühlschrankbuchstaben.
Selber Stempel machen, ist alles wieder in Mode, kann man alles wieder herstellen.
Ja.
Es gibt auch jetzt auch wieder die Fallblattanzeigen, werden sogar wieder hergestellt. Die kennen wir noch, diese wunderbare Klappern am Flugplatz. Arbeitsplatz, wo man wusste, jetzt hat sich eigentlich schön, weil das Geräusch einem ja sagt, pass auf, da hat sich gerade was geändert.
Ja.
Wenn das nur elektronisch passiert, dann merkt man es ja nicht. Also dieses Fallblattgeräusch
ist
so groß. Es gibt wieder Fallblattanzeigen für den Haushalt auch zu kaufen.
Ja, stimmt.
Es gibt in Berlin in der Torstraße ein Restaurant, die hat eins, das sind zwar Pixel, aber die auch als Fallblatt, also die drehen sich. Würfel hat ja bekanntlich 6 Seiten.
Ja.
Man kann also 6 verschiedene Buchstaben bzw. Arten von Buchstaben damit darstellen. Und in diesem Fall ist es eine Pixelauflösung, glaube ich, 5:7. Das heißt, jeder Buchstabe kann aus 5 Pixeln hoch und 5 Pixeln quer dargestellt werden. Mhm. Das ist auch zufällig eine Schrift, die ich mal gemacht habe.
Ach, okay.
Für die ARD vor 100 Jahren. Da habe ich mal ein Patent drauf gekriegt. Das habe ich dummerweise viel zu billig verkauft.
Ja.
Hängt das an der Wand und da ist das so ein Riesending, ist so groß wie die Rückwand.
Ja.
Und da wird das Menü angezeigt. Ganz vor wann immer das war, Anfang der 80er Jahre, gab es eine LED-Anzeigen, das gibt es auch bei der BVG noch. Und LED-Anzeigen hießen ja immer, also Liquid Light Emitting Diodes, also das ist dieses Flüssigkristall ist das.
Ja, Liquid Crystal Displays.
LCDs. Das war es, LCDs. Und die waren alle gleich breit. Also man hatte dann bei 12 Buchstaben im 12 gleich breite kleine Displays und da war eben das I war halt dann immer viel zu mager und das M musste da reingequetscht werden, wie bei allen Gleichbreiten. Und ich bin auf ein Patent gekommen, was nahe lag, dass man jedes dieser Displays in kleine Teile unterscheidet. Und ich habe, glaube ich, 6 oder 8 gemacht. Also statt ein Display, was sagen wir mal A4 groß ist, habe ich daraus 12 Streifen gemacht.
Ja.
Und jeden hatte davon, glaube ich, 15 Elemente, und die man mit Eisen mit Strom beschicken konnte. Ich hatte also plötzlich, konnte ich das I nur einen Streifen breit machen und das M 6 Streifen breit oder sowas. Also es war eine Proportionalschrift.
Ja.
Und weil das vorher keiner gemacht, weil die Ingenieure sagten, das geht aber nicht. Natürlich ging das. Ich habe auch die Zeichnung irgendwo noch, habe ich mir das als Patent antragen lassen und habe es dann wenig später an die RIG verkauft, die damals noch in Ulm saß, die nämlich solche Displays machte.
Ja.
Mitunter sieht man die sogar noch.
Ja.
Inzwischen auch veraltet, weil es viel zu langsam ist, kein guter Kontrast ist.
Ja.
Aber diese Arten von Displays, die funktionieren immer noch, weil sie uns immer ansagen, es ist schnell, es ist akut, es ist aktuell, es ist auch ein bisschen mechanisch und technisch. Also die haben eben auch, genau wie das Graffiti, die haben eine eigene Sprache.
Ja.
Sie sagen immer, es ist jetzt wichtig und eilig.
Ja.
Und wenn dazu noch die Akustik kommt, wenn es auch noch klappert.
Jetzt schnell gucken.
Dann weiß ich ja, jetzt gucke ich da gerade, mein Flieger ist verspätet oder mein Zug fährt ab. Die Bahn hat ja gerade überall wunderbare neue, auch mit einer auf Basis meiner Bahnschrift nochmal etwas umgebauten Schriften, neue Anzeigen, die toll sind, also mit Fernsehqualität.
Ja.
Aber ich weiß nicht mehr, wann sich geändert hat. Habe ich das jetzt schon gesehen? Habe ich das noch nicht gesehen? Was klappert halt nicht.
Ja, da wird die Akustik dann zum Teil
nachgerüstet. Da nochmal wäre schön, wenn das zu machen wäre.
Ja.
So. Ich meine, es gibt genug Lärm draußen, aber dieses Fallblattgeräusch, weil die nacheinander so drehen, das war ein ganz, ganz eigenes Geräusch und das funktioniert immer noch.
Ja, es hat so was Anregendes. Ne? Mich erinnert das ein bisschen an so einen wegfliegenden Taubenschwarm oder sowas. Ne?
Also
es hat
aber auch durch den Buchblättern, also es ist kein unangenehmes Geräusch. Es ist eben kein elektronisches, also es ist kein Fiepen.
Das ist so dieses aktivierende, Achtung, Achtung, bitte gucken, ohne dass es ein Alarmsignal ist. Ne?
Das Durchblättern von Büchern oder das Runterfallen von Sachen oder Kiesel aus der Hand lassen, dieses Klappern ist schöner als Knietschen und Fiepen. Das ist... wie man schon Knietschen und Fiepen hört. Das ist allein schon...
Ja, genau.
Ist kein Geräusch mit I.
Erik, wir sprechen ja tatsächlich gerade über Chemie und Pharmazie, auch wenn man es überhaupt nicht gemerkt hat bei diesem Magnetkasten. Ich hatte gedacht, das erinnert mich so ein bisschen an ein Periodensystem, das vielleicht so diese einzelnen Elemente hat, aus denen man sich bedienen kann. Vielleicht ein bisschen konkreter Chemie und Pharmazie. Ich hatte ein Beispiel gelesen, das ich im Kontext Automatisierung interessant fand, dass du damals schon in einer Zeit, wo niemand drüber nachgedacht hat, Programmierer einzustellen, dir einen geholt hast und der sich schon nach wenigen Wochen für Böhringer Ingelheim, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, verdient gemacht hat in der Automatisierung des Setzens von Texten. So, kannst du uns da nochmal ein bisschen Kontext geben?
Ein bisschen mehr. Es ging um Etiketten von Medizin, die an Tiere verabreicht wird. Also verschiedene Stoffe, verschiedene Mengen, verschiedene Tiere. Ich glaube, etwas über 800 verschiedene Versionen gab es, die alle aber schnell und gut sichtbar sein müssen. Es gab zwei Probleme. Das eine war natürlich, jedes Mal als Reinzeichnung gemacht, hätte man 800 Reinzeichnungen machen müssen, also Vorlagen zum Drucken.
Ja.
Jede von Hand einbauen, auch mit Copy-Paste, aber das hätte wahnsinnig lange gedauert und wäre entsprechend teuer gewesen. Da das aber alles auf relativ einfachen Elementen beruht, kann das programmieren. Also man hat den Text in einer Datenbank, der Text sagt, wie das Medikament heißt, wie viele Liter das sind, ob das Pulver sonst wie sowas ist und dann gab es verschiedene Farben, weiß nicht, Pferde, Hunde, Katzen, verschiedene Hintergründe und das musste auf diesen Etiketten untergebracht werden. Die Etiketten waren oder die Flaschen oder die Behältnisse waren verschieden groß. Deswegen gab es eben 800 Versionen davon. Und das kann man relativ schnell herstellen. Man muss also sagen, wenn dann immer, das ist immer if then. Wenn die Flasche einen halben Liter hat, dann ist die Schrift maximal so groß. Diese Parameter kann man in einem Nachmittag zusammenstellen. Man macht immer die Extreme. Das sind immer 80% und die 20%, die nicht ins Extrem passen, macht man extra. Das ist eine relativ banale Geschichte.
Ja.
Und das hat aber vorher keiner gemacht. Es ist noch vor den Zeiten, es gab noch kein PDF. Man musste also Postscript-Dateien schreiben. Das ist aber hier für die Diskussion eigentlich unerheblich. Wir haben nur festgestellt, kleinste Schriftgröße sowieso, größte Schriftgröße sowieso, Farbe sowieso. Also es waren, am Ende, ich weiß nicht, es waren vielleicht einige hunderte Variablen. Das ist für einen Programmierer gar nichts. Und Jim Rudolph hat sich damals hingesetzt und hat das innerhalb von 2 Tagen und diese Maschine gebaut. Und dann kam hinten, man sah am Bildschirm, wurden diese Bilder generiert. Diese Etiketten als druckreife Datei. Und ich weiß nicht, ob wir das also ich hatte immer diese Mischung aus, eigentlich wollte ich damit angeben, wie cool das war. Gleichzeitig wollte ich ihn aber nicht das für in 2 Tagen verkaufen, sondern schon eher 20 Tage in Rechnung stellen. Ich weiß nicht, wie es
geworden ist. Wenn man so schnell ist, ist es schlecht für
auf jeden Fall waren die alle völlig von Socken und haben vorher gesagt, das geht ja so, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber viel witziger ist, wenn ich diese kleine Episode noch erzählen darf, die hatten immer einen Kreis vorne drauf. Also in dem Kreis stand dann drin, wie immer das Zeug heißt, Ibuprofen, ich weiß nicht, das heißt ja irgendwas.
Ja.
Und wenn man eine Flasche hat und einen Kreis vorne drauf, dann ist das natürlich begrenzt. Also das biegt sich nach hinten, man hat also nur einen gewissen Anteil. Man sieht ja eine Flasche von vorne dann auch eigentlich wie ein Rechteck. Die Schrift war immer zu klein. Was ich also gemacht habe, ich habe dann diesen Kreis um die Flasche rumgebogen oder auch um das eckige Ding. Also vorne war nur ein Kreisausschnitt und die beiden linke und rechte Viertel vom Kreis waren auf der Seitenfläche.
Ah, okay.
Und dann ist die Schrift größer geworden, weil der Kreis war nicht mehr beschränkt vom Paket, sondern ja. Und dann gab es eine Riesendiskussion. Das ist ja kein Kreis mehr, Herr Spiekermann. Ich dachte, das ist immer noch ein Kreis, aber das sieht man ja nicht mehr. Ich sage, jedes Kind, wenn ich einen Ball vor den Türspalt halte oder aus der Ecke, dann wissen die, dass das ein Stück von einem Ball ist oder von einem Kreis. Das weiß auch jeder Erwachsene, auch jeder Tierarzt, auch im Stall und jeder Bauer. Nein, das muss ein Kreis sein. Mit dem Kreis wurde die Schrift aber wieder klein. Es gab eine Riesendiskussion, am Ende was durchgekriegt. Es war ein angeschnittener Kreis, man sah also oben und unten einen kleinen Bogen und jeder Mensch weiß, dass das um die Ecke weitergeht, weil wir leben ja in einer dreidimensionalen Welt, dass also der Kreis weitergeht, weil das war ein Markenzeichen.
Ja.
Und an diese Diskussion kann ich mich erinnern mit kopfschüttelnden, augendrehenden Ingenieuren, die einfach nicht zugeben wollten, dass wir wie Kinder noch eine Fantasie haben und wissen, dass die Welt körperlich ist.
Ja.
Der gewöhnliche Ingenieur macht ja auch, wenn er, bevor er irgendwas macht, auf einem Blatt erstmal einen Rahmen drumherum, eine Linie.
Ja.
Ich habe immer schon gesagt, Leute, die Buchstaben sind mir noch nie vom Blatt gefallen. Ihr müsst keinen Rand drum machen. Ich habe lange Formulare auch für die Post gemacht. Die machen immer einen Rand drum. Das Blatt ist doch ein Rand.
Ja.
Es gab irrsinnige Diskussionen. Nein, man muss das doch eingrenzen. Das ist doch eingegrenzt. Das Blatt Papier ist eine Eingrenzung.
Ja.
Ich muss dann nicht nochmal eine Eingrenzung machen. Was ist denn das für eine dusselige Haltung? Das ist ja wie Hosenträger und Gürtel. Oder alle Schuhe zweimal zuschnüren. Das mache ich nur bei Wanderschuhen. Und die haben alles behandelt wie ein Wanderschuh. Dieses Beamtendenken macht mich heute noch rasend.
Ja.
Und aber das Schönste ist, wenn man dann da sitzt und solche Augen guckt und dann irgendeiner sich traut zu sagen, Mensch, Spiekermann, da haben sie aber recht. Und irgendwann kommt das natürlich, meistens vom Chef.
Ja.
Und dann fallen natürlich alle, ja, natürlich, ist doch klar, wunderbar. Und dann gibt es diese den allgemeinen Beifall und ich muss mir einen ablachen. Und das hat einem den Ruf am meisten Spaß gemacht. Wenn man als Designer eben um eine Ecke weiterdenkt, das ist ja unser Beruf, dann kann man mit solchen banalen Sachen, das ist ja Kinderkram, kann man unheimliche Erfolge erringen, weil die Leute im Laufe der Jahrzehnte sich immer selber so verdummt haben, nur noch in eine Richtung zu gucken oder zu denken.
Ja. Ja, das grenzt oft an einen Debattierclub, ne? Die Verhandlungen, die man dann zum Entwurf mit KundInnen hat. Da muss man schon gute Argumente oder wenigstens ein Durchhaltevermögen in der Argumentation haben.
Ja.
Nachdem wir Chemie und Pharmazie ja jetzt in Vollumfänglichkeit in allem behandelt haben, was mit Typografie zu tun hat oder auch nicht, wollen wir weiterschreiten zu der Branche Nummer 4 und das ist die Ernährungsbranche. Bei Ernährung und Typografie, wie auch bei vielen vergangenen Dingen von dir, denkt man ja schnell an die Buchstabensuppe. Die habe ich tatsächlich mal mitgebracht.
Und russisch hier, Brot, ja, 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 das ja, von einem, kommt natürlich immer, muss immer
von
kommen.
Von einem DHL-ähnlichen
gibt's
Branding.
Immer noch, ne?
Ja, ja. Ich hätte die fast aufgebrüht, aber jetzt weiß ich, dass du genauso wenig Fertigprodukte-Fan bist wie ich. Insofern können wir uns das vielleicht in Trockenform unaufgegossen angucken. Und ich hoffe, die Frage ist nicht zu klamaukig, aber mal ganz im Ernst, was sollen denn die Buchstaben da drin? Und ist da, also kann man da aus Typografie-Sicht irgendwas dazu sagen?
Na, du hattest ja gerade schon, es gibt zwei Sachen dazu. Du hattest gerade ja schon das Beispiel mit diesen Steckbuchstaben, dass natürlich Buchstaben wir uns als Kinder erstmal spielerisch aneignen. Mhm. Das sind ja Gegenstände, kleine Gegenstände, die man dann auch in die Hand nehmen kann und da Wörter draus bilden kann. Mhm. Wenn hier Kinder in unsere Werkstatt kommen, in unsere Druckwerkstatt, dann machen sie erstmal, setzen erstmal ihren eigenen Namen.
Ja.
Ist doch klar. Also du fängst mit dem großen M an als Moritz, ist doch klar. Was soll man denn sonst setzen?
Ja.
Und dann entdeckt man, dass ein Buchstaben was Sympathisches ist, dass Buchstaben ja auch Bilder sind, die kommen ja auch vom Bild. Wissen wir alles, dass das große A war ja mal der Kopf des Rindes und so weiter vor 3.500 Jahren. Und sie können auch wieder Bilder werden. Wir lesen sie ja nicht mehr als Buchstaben, sondern als gesamte Wörter, wie wir auch wissen. Aber es gibt, jeder Buchstabe hat eben so eine innewohnende, ja auch menschliche Form. Und das A ist halt das Dreieck und das I ist eben das kleine spitze Ding so ein bisschen. Mhm. Das O ist eben gemütlich, so, der Mund formt sich ja auch zum O. Mhm. Also da gibt's ja auch durchaus noch, also das I ist ja auch spitz, also wie sich die Lippen formen. Buchstabensuppe ist natürlich dann so eine spielerische Art, wahrscheinlich Kindern das Suppenessen oder das Nudelnessen beizubringen, denke ich mir. Mhm. Gibt ja auch russisch Brot als Kekse. Mhm. Es gibt Schokoladenbuchstaben, die Holländer haben immer zu Weihnachten so, wo so große Schokoladenbuchstaben verschenkt werden, zu Nikolaus, glaube ich, mit dem großen Problem, dass die immer genau dann halbe, gleich schwer sein müssen. Mhm, weil Schokolade wird ja nach Gramm verkauft. Das große M ist genauso schwer wie das kleine I. Ein Kollege von mir, der leider nicht mehr lebt, Gerhard Unger, hat extra da mal für Buchstaben gezeichnet. Mhm. Unter dem Aspekt, jeder Buchstabe muss 500 Gramm schwer sein. Bei der Schreibmaschine muss jeder Buchstabe gleich breit sein und ja, bei der Schokolade muss er gleich schwer sein. Und hier in der Buchstabensuppe muss er eben so aussehen, dass er ein bisschen weich ist und sich anfassen lässt, dass man ihn runterschlucken mag. Man will ja nicht Spitziges runterschlucken.
Keine Serifen.
Und dass auch alle nicht zu unterschiedlich sind. Es dürfen nur Großbuchstaben sein, sonst kriegen wir ja nicht alles mit. Mhm. Also es ist eine interessante Gestaltungsaufgabe. Sympathisch, schmackhaft, genug Fläche. Die werden ja dicker beim Kochen.
Ja.
Das muss man ja auch mit einmachen, beim Backen ja auch. Also wenn man wie jemals versucht hat, den Namen von jemandem zu backen, der wusste, dass aus dem Mageren dann schon extra fetter wurde und dann die Torte nicht gepasst hat.
Ne? Ja. Ja.
Also das sind alles Aspekte, die ich deswegen sehr, sehr schätze, weil es immer ein guter Zugang ist für Leute, die sich nicht jeden Tag wie ich mit Schrift beschäftigen, dass wir merken, das ist was Sympathisches, das ist was Angenehmes, man kann es notfalls auch aufessen, man kann es verschenken, man kann es an die Wand nageln, drauftreten, man kann damit alles machen. Es ist aber auch immer eine Mitteilung.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel, das habe das öfter schon probiert, hier also Buchstaben, wir haben jetzt halt bei uns große Metall- und Holzbuchstaben, einfach wenn ich 4 oder 5 Buchstaben auf den Tisch lege, dann willst du davon ein Wort machen. Mhm. Jeder nimmt die hin und guckt, ob er daraus nicht was basteln kann.
Ja.
Also aus M-O-R-I, gut, das ist lateinisch Mori, Vielzahl, Vielzahl von Morus, also die Sitte sozusagen, was immer. Oder ich kann auch Miro machen. Also jeder macht irgendwas mit den 4 oder 5 Buchstaben, also so eine Art Scrabble.
Ja.
Keiner lässt die so liegen. Wir haben diese menschliche Angewohnheit, Kommunikation herzustellen, das heißt aus Buchstaben Wörtern zu machen. Und der Rückschluss ist eben, dass uns Buchstaben deswegen so sympathisch sind, weil wir uns damit verständigen, obwohl man nicht über Buchstaben nachdenkt. In dem Moment denkt man drüber nach.
Mhm.
Dass Sprache ja, also dass Buchstaben sichtbare Sprache sind.
Ja.
Und dieser spielerische Zugang ist für Kinder und für Erwachsene immer noch der beste.
Welches Projekt würde dich im Ernährungs-Gastronomie-Kontext reizen, vielleicht mal, um vielleicht auch anspruchsvollere Schriftarten den Essenden näher zu bringen? Ich habe jetzt nicht gegoogelt, vielleicht gibt es auch irgendwie die Helvetiker Buchstabensuppe oder sowas.
Weiß ich nicht. Ja, ich finde schon diese Beschriftungsgeschichten, essbares, wäre ich ganz schön. Es gibt ja, wie gesagt, zu Jahreszeiten immer, Weihnachten gibt es auch Holz, gibt es auch Schokoladenbuchstaben in verschiedenen Branchen. Es gibt auch so wie heißen die, so Weingummidinger gibt es auch als Buchstaben.
Ja.
Es gibt ja alles als Buchstaben, was man irgendwie essen kann.
Ja.
Und das sind natürlich dann immer weiche Dinger, deswegen sind die Schriften immer rund, weil runde Schriften sind auch sympathischer oder gerundete, weil sie nicht wehtun. Also nicht nur, dass sie physisch nicht so sehr besser kleben als spitze Ecken. Also als wir damals für den Flughafen Düsseldorf Düsseldorf die Beschriftung gemacht haben, habe ich eine Schrift genommen, wo die Ecken leicht stumpf waren, nicht rund, sondern leicht stumpf. Mhm. Es hat einmal den Vorteil, dass sie, wenn man sie festklebt, das muss ja ganz schnell gehen, so eine vorübergehende Beschriftung, dass man sie nicht so schnell wieder abkriegt. Die Spitzen gehen ja sofort ab, was ja jeder, der mal was weggeklebt hat. Aber wenn ein Plotter eine Schrift schneidet, einen Buchstaben schneidet, das wird mit einem Messer aus einer Folie ausgeschnitten. Mhm. An einer Ecke muss das Messer stehen bleiben, hochgehen, 90 Grad drehen und weiterschneiden. Mhm. Wenn die Ecke rund ist, läuft das Messer einfach weiter.
Ja.
Das hat uns Tage an Plottergeschwindigkeit erspart.
Ja.
Habe ich nicht gewusst. Ich habe die Schrift nur stumpf gemacht, damit sie besser aussieht bei Hinterlicht und nicht so abgeht. Und der Typ, der mit dem Plotter da war in Düsseldorf am Flug, gesagt hat, ihr seid ja genial.
Ja.
Ja, ihr habt mir ja Tage gespeist. Ich sag, wieso? Ja, guck mal, wie schnell das Messer um die Ecken rund geht. Heute behaupte ich, dass das natürlich eine geniale Erfindung von mir war. Sie aber nicht. Ich hatte aus einem anderen Aspekt die Schrift stumpf gemacht. Aber sie hat eben auch geholfen. Also wie hier eben, ich weiß, wenn ich eine spitzige Schrift in die Suppe schmeiße, ist sie rund nachher. Dann mache ich sie auch gleich rund.
Ja.
Also diese Mischung aus Form und Zweck hat mich immer schon fasziniert. Wir hatten gerade Steckbuchstaben, die müssen eben anders aussehen. Buchstaben aus Metall sehen anders aus als Papier. Mhm. Und Handschrift sowieso, weil sie eben Handschrift ist. Die fügt sich dem Werkzeug an, beziehungsweise wir nutzen auch das richtige Werkzeug. Wenn ich eben angeben muss, dann nehme ich einen dicken, breiten Füller und tue so wie Großvater. Und mit dem Kuli ist immer so hingerotzt oder mit dem Filzer vielleicht ein bisschen flächiger oder mit der Sprühdose. Es gibt für alles das Werkzeug, weil alle wissen, auch unbewusst wissen, dass man mit verschiedenen Schriften einfach verschiedene Stimmungen und verschiedene Gewohnheiten darstellen kann. Das ist ein wahnsinnig gutes Werkzeug, das deswegen so gut ist, weil wir uns dessen nicht bewusst sind. Sobald man drüber nachdenkt, kriegt man ja Ehrfurcht und denkt, ach, jetzt kann ich ja was falsch machen. Aber weil Schrift so normal ist, wie Essen eigentlich, denkt man, sobald man drüber nachdenkt, wird es schwierig. Wenn man nicht drüber nachdenkt, ist es wunderbar.
Ich frage mich, wie automatisierfähig sind auch diese Gestaltungsschritte? Ne? Also zu merken, wann ist welche Schrift vielleicht passender, wann ist vielleicht auch von der Absenderschaft da irgendwie eine Botschaft drin. Es gibt ja dann auch Schriften aus gewissen Zeiten oder aus gewissen Ländern oder aus gewissen Städten sogar, wo das dann irgendwie im Kontext von Autoren oder sowas interessant ist, die Bücher dann eben wirklich als Referenz auch in der Schrift zu setzen oder. Meine Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, also die Grafikdesigner haben ja alle Angst, dass ihre Zunft ausstirbt. Ich als Industriedesigner merke auch mehr und mehr, dass die Automatisierungstools gerade mit 3D-Software, also seit gestern tatsächlich gibt es ein Text-to-3D-Tool, wo man sagen kann, ich hätte gern einen Storch, der aussieht wie ein gestrickter Storch, ungefähr 10 cm hoch, und ich habe Sekunden später ein 3D-Modell von einem Storch, der wirklich eine gestrickte Textur hat, was ich mir sofort in Rhino laden kann, was ich 3D drucken kann und so weiter. Also wie weit ist es noch, bis wirklich auch die Menschen zu Hause sagen können, ich hätte gern ein neues Auto, das so und so aussieht, und das wird dann sofort einfach genauso produziert, weil auch die Fertigungsmöglichkeiten dann auf N-1 ausgerichtet sind. Ganz so weit wollte ich nicht gehen, aber wie siehst du so dieses riesengroße entweder Damoklesschwert oder Trampolin für alle, ne? So dass man jetzt automatisieren kann und auch Gestaltungsentscheidungen einem an vielen Stellen abgenommen werden.
Das gibt's ja immer schon, das war nur ein bisschen primitiver. Also als wir haben mal so eine Fotolibrary gemacht, F-Stop hieß die bei Photoshop, also Bilder verkauft, und da war das größte Problem, dass die getaggt werden mussten. Mhm. Also ich kann es verschlagworten. Ich kann natürlich einfach sagen, rote Rose auf hellblauem Hintergrund. Ich kann aber vielleicht noch ein bisschen Charaktere da, ich kann das sagen, Hintergrund unscharf. Also je mehr Schlagworte man geben kann, desto besser ist es. Ich kann nach unscharfen Bildern gucken, ich kann nach roten Bildern gucken, ich kann nach Blumenbildern gucken. Wenn ich Blume, rot und unscharf habe, dann bin ich ziemlich nah dran.
Bis hin zu so Meta-Begriffen, also Meta, sehr schön, aber so dann Romantik oder so.
Wobei die schon wieder gefährlich sind, weil die sind eben dann auch kulturell verschieden, menschlich verschieden, zeitlich verschieden, aber die physischen Dinger sind immer noch die besten gewesen.
Ja.
Weil man weiß, dass unscharf ist wahrscheinlich eher romantisch als scharf zum Beispiel. Ja. Wir haben lange gebraucht, und das war einmal sehr, sehr, manche Leute waren sehr gut im Verschlagworten, auch ein tolles Wort, Tagging, wobei wir wieder bei Sprühen sind. Und manche waren besser, und das habe ich mit Schrift auch gemacht. Wir haben ja Schrift auch katalogisieren müssen. Also einmal gibt es historische, dann gibt es eben die mit Strichen, also Serifen, damit ohne. Dann gibt es aber auch technisch und eckig und rund und schnell und handschriftlich. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Begriffe. Eine sind wirklich physikalisch, also beschreiben, was da ist. Eckig und rund kann man leicht beschreiben. Dann gibt es eben auch, wir wissen, dass Banken traditionell, aus welchen Gründen auch immer, es sind immer technische Gründe, warum Schriften anders aussahen, dass das immer noch seriös ist, wenn Serifen dran waren. Das hat alles historische, technische Gründe. Müssen wir nicht mehr drauf eingehen, dass die technischen Buchstaben eben eher eckig sind, liegt einfach daran, dass sie aus Eisen hergestellt, mit primitiven Gussformen, wie auch immer. Und dass eben mit der Handschrift Schriften zwangsläufig etwas locker sein mussten, weil die Handschrift eben kein Roboterarm arm ist. Also wenn man das alles zusammengibt in so eine große Tagliste, dann kommt man auch ohne AI ziemlich schnell dran. Dann gibt's auch, es gibt auch genügend Listen, wo dann drin steht seriös, altmodisch. Ja. Was heißt jetzt altmodisch? Heißt vielleicht bei uns sogar noch Fraktur. Fraktur heißt woanders wieder Motorhead, also irgendwie so nazimäßiges Zeugs, je nachdem, wo man ist. Mhm. Aber handgeschrieben heißt immer ein bisschen selbstgemacht. Also ja. Das sind relativ einfache Parameter, für die ich keine AI brauche. Das ist der Vorteil bei AI ist höchstens, dass ich eben gleich viele habe, aber sie sind am Ende immer noch missverständlich, weil dann doch von Kultur zu Kultur anders. Mir ist aufgefallen, vor vielen Jahren war ich mal in Brasilien, habe da eine Zeitung gestaltet, bin ein bisschen rummarschiert und habe gesehen, dass die ganz viele so Haus an Haus werden, du hattest vorhin schon mal von den Hausnummern gesprochen, Beschriftungen überall waren, die waren alle gegossen. Aus irgendeinem Grunde haben die alle Schriften aus Eisen gegossen. Also alle Buchstaben, die an Toren dran an Wänden waren, waren so mit Appenecken, so sechseckige Dinger, weil das eine gegossene Eisenform anscheinend waren.
Ja.
Die haben sich eine Form gebaut, wahrscheinlich eine verlorene Form aus Sand oder sowas und haben dann gegossen. Also aus Ölsand, das kennst du ja als Produktdesigner. Brasilien, habe ich keine Ahnung warum. Und da sahen plötzlich und die Beschriftungen auf Straßenschilder hatten alle diesen mechanischen frühes 19. Jahrhundert Eindruck.
Mhm.
Irgendjemand hat da irgendwann mal einen Prozess erschaffen und war der Monopolist im Straßenschild oder Hausnummern machen.
Ja.
Da hat plötzlich das ganze Land so einen Eindruck gehabt. Wie zum Beispiel in Wien sind eben, oder in Mainz ist es auch so, sind die Hausschilder, die Straßenschilder weiß auch blau, in Paris übrigens auch. In Wien sind sie alle wunderschön gewölbt aus Emaille.
Ja.
Emaille ist gewölbt, was Glas ist und das platzt dann nicht. Deswegen muss gewölbt sein zum Beispiel. Hier in Berlin gibt es diese banalen Schwarz-Weißen. Die DDR hatte die früher aus dem Plastikzeugs ausgefräst. Deswegen waren die alte DDR-Straßenschrift, die es in Berlin noch zum Teil gibt, hatte runde Ecken, also waren so eine Würstchenschrift, weil das eben auch wieder auf diesen Schneideplotter, den sie da hatten, die haben es gefräst. Und mit der Fräse ist es natürlich einfach, eine Würstchenecke zu machen als eine spitze Ecke.
Ja,
weil da muss man dann eine Fräse nehmen.
Ja, genau.
Ja. Also das kommt alles irgendwo her.
Ja.
Und dieses, dass es irgendwo herkommt, kann man eben benutzen, um es den Leuten wieder anzubieten. Mhm. Sie verstehen, woher es kommt.
Mhm.
Und wenn sie es nicht verstehen, dann fühlen sie es zumindest.
Ja.
Und das ist die wahnsinnige Macht von Schrift, wie übrigens auch von Farben ja auch.
Ja.
Wir wissen alle, dass Blau beruhigend ist und Rot aufregend, weil Rot ist dann nur Blut. Ich meine, das gibt ja alles Gründe dafür. Und bei Schrift kann man es vielleicht noch eher festlegen als bei Farben, wo es dann noch emotionaler wird. Aber über Farben wissen wir auch ziemlich genau, was beruhigt und was nicht beruhigt. Das wird auch benutzt gegen uns und für uns.
Diese Verschlagwortung, auch in Verbindung jetzt mit diesen technischen Anforderungen, die da zum Teil gestalterisch zugrunde liegen, sowie KI oder automatisierte Systeme das durchdrungen haben, glaube ich, gibt es keine Grenzen mehr. Also wenn man sich jetzt auch vorstellt, wie es zum Beispiel zu gewissen gestalterischen Formen jetzt im Möbeldesign kommt oder sowas, ne? Was dann der Marcel Breuer Freischwinger dann irgendwie durch sein Stahlrohr für eine andere Anforderung hat als jetzt Sitzflächen aus Leder oder sowas. Wenn diese räumlichen Bezüge und diese technischen Bezüge auch noch mit verstanden sind, dann lassen sich ja auch so historische Bezüge oder wirklich auch fertigungsrelevante Bezüge aus gewissen Regionen, wie jetzt Brasilien oder sowas, dann von der KI mitdenken. Aktuell kommt mir das auch hier und da noch so ein bisschen oberflächlich vor. Also gerade diese räumlichen Bezüge kriegen so Services wie Midjourney kaum hin, wenn ich da sage, ich hätte gern einen Würfel, aus dessen Mitte oben aus der Deckfläche ein Zylinder entspringt, dessen Durchmesser ungefähr die Hälfte der Deckfläche des Würfels ist oder sowas. Und dann kommt sonst was raus, dann schwebt da oben ein Würfel und da ist ein gewogener Zylinder irgendwo im Bild. Aber ja, wahrscheinlich in dem Moment, wo wir diese Folge veröffentlichen, ist auch das dann schon möglich. Ich würde von der Automatisierung und der Verschlagwortung gerne nochmal unseren Weg zur Elektrotechnik-Branche machen und dem, was die mit Automatisierung zu tun hat. Ich habe hier was mitgebracht. Das ist ein Screenshot von einem Podcast von dir, den du mal auf Englisch aufgenommen hast.
Ich glaube, ich war ein Kanadier, ne, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ja, genau. Und interessanterweise funktioniert das auf Englisch schon. Auf Deutsch gibt es das bei Spotify mittlerweile auch schon. Wird auf allen Sprachen immer besser. Dass die Sprache wird simultan in Text übersetzt, der wirklich auch schon ziemlich hohen Anspruch hat, sodass im Grunde kein Unterschied mehr besteht zwischen Text und Audio, ne? Also das lässt sich heute schon live automatisiert wirklich in allen Sprachen überführen.
Es sei denn, man geht in Fachsprache, dann wird es manchmal problematisch.
Es alle hängt hier und da noch gerade so M-Geschichten oder naja, da hatte ich oder so, das ist dann schnell so ein
There das I auch, was
oder so. Ne? Also da hängt er noch ein bisschen. Aber es ist ja sogar das OpenAI, der Chatbot, der macht ja jetzt schon automatisch so ein let me see if I can find that for you. Hold on. So diese Finanzamtgeräusche, dieses wo hatte ich das abgelegt und so. Ne? Also man merkt wirklich so gut wie keinen Unterschied mehr.
Nur wie gesagt, bei rechten Fachausdrücken, da lässt es dann schon nach.
Ja.
Also wenn ich über Typografie spreche, da wird es schwierig zum Beispiel. Oder auch über Produktdesign, weil wir haben zwar sehr viel Englisch schon, aber da gibt es noch Ausdrücke, die man nicht direkt übersetzen kann, aber die kennt ja sowieso keiner. Also insofern muss ich die auch selber auf Deutsch, den Deutschen übersetzen.
Ja.
Weil ich kann ja jetzt nicht, wenn ich sage, hier ist ein Satzschiff. Was ist denn ein Satzschiff?
Ja.
Ich denke, was ist denn ein Schiff, mit dem man setzt? Nee, natürlich ist es ein Blech mit Rändern. Aber es gibt gewisse Sachen, die man noch übersetzen muss. Aber das ist dann, auch die sind irgendwann natürlich in der Datenbank drin, ist doch klar.
Ja.
Die ist ja unendlich.
Ja, ich staune sogar beim iPhone auch, dass ja offline sogar diese Verschlagwortungsfunktion in der Fotobibliothek drin hat, ne? Dass ich da sagen kann, Pappe oder so, und dann zeigt das mir alle Bilder von irgendwie Karton und Fällt Schachteln ja, und ja, wo ich mal irgendwas auf eine Pappe gemalt habe oder so, ne? Also schon sehr beeindruckend. Ja, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und den wilden Ritt durch die fünf großen Branchen. Vielleicht ein Stück weit referenziell als abschließender Blick nochmal deine Sicht auf die heutigen technologischen Möglichkeiten und wie das ist, heute vielleicht DesignerInnen zu sein oder zu werden. Vielleicht mal so eine etwas polemische Frage: Was glaubst du, unterscheidet uns noch von der Maschine als GestalterInnen?
Ja, das die fehlende Logik. Dass eben der Algorithmus, der ist klar, wo der hinkommt. Also 1 + 1 = 1 + 1 = 1. Man kann das mit Nullen, mit allen möglichen Ziffern belegen. Aber was die AI nicht kann, ist Fragen stellen, also vernünftige Fragen stellen oder einfach blöde Antworten zu geben. Also die waren ganz am Anfang, um mal diesen eleganten Bogen zu schlagen, die berühmte Miles-Geschichte. Kein Mensch würde darauf kommen, auf einem Verleihauto, also kein Automat, so eine dusselige, poplige Handschrift zu machen. Das ist widerspricht. Das ist weder Technik, noch Auto, noch Verkehr, noch schnell, noch sympathisch. Es ist einfach nur bescheuert. Mhm. Macht man aber. Weil das irgendeinem, entweder war das ganz schlau oder ganz blöd, auf wem hat es funktioniert? Weil das sieht so banal aus, es sieht so billig aus und widerspricht allen Regeln. Und das ist genau das, was ja die AI macht ja per Definition, auch wenn sie, deswegen heißt sie ja auch Artificial, macht eben Regeln. Und je mehr, es gibt auch Milliarden Regeln, aber dieses Regeln brechen, dieses Stolpern, das mal andersrum machen, das ist immer noch eine menschliche Möglichkeit, vor allen Dingen trotz der Milliarden schon gelernten Geschichten, die da in der AI drin sind, dass wir manchmal eben von einem Gedanken zum anderen kommen, völlig abstrus und ganz schnell, weil unser Hirn im Zweifel immer noch der größere Speicher ist, vor allen Dingen aber, weil wir diese zwischen den Synapsen schneller Verbindung herstellen können, gerade weil wir nicht drüber nachdenken. Und dieses Unbewusste, dieses zu sagen, das ist ein Kreis, obwohl man ihn nicht sieht, das macht die AI nämlich garantiert nicht. Wenn ich der AI sage, mach mir einen Kreis, dann ist das immer ein Kreis. Die würde nie deine Sache abschneiden, da wäre es ja kein Kreis mehr. Also das ist so ein typisches Ding. Ich glaube, diese Art von Sachen, die uns dann einfällt, weil es einfach aus dem Leben kommt. Die AI denkt immer noch, dass wenn du dir eine Scheibe zeigst, auf dem Fernseher ist das eine Scheibe. Ich weiß aber, dass die Scheibe ein Ball ist, weil der Fernseher ist ja zweidimensional. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit dreidimensional ist. Deswegen kann ich unterscheiden, jedes Kind schon, ob es eine Scheibe ist oder ein Ball. Wenn es sich nämlich ein bisschen schattet und ein bisschen bewegt, dann ist es wahrscheinlich ein Ball oder eine Kugel und kein Kugelschnitt. Oder kein Kegelschnitt, könnte es ja auch ein Kegelschnitt sein. Das weiß ich aus meiner menschlichen Erfahrung. Ob das die AI irgendwann mitkriegt, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Mhm. Ich schon. ich zu 100%. Zumal ja auch diese Ableitung von 3D-Modellen aus 2D-Bildern oder sowas.
Das war jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, weil das ist relativ banal. Schnell das gehen kann und untereinander zunicken. Es gibt ja immer noch die berühmte nonverbale Kommunikation. Dass wir beide uns beim Reingehen sympathisch waren, muss ich dir nicht sagen. Hättest du auch ein Arschloch sein können, entschuldige, aber das wissen wir. Und ich glaube, es ist ein Achtel oder 8 Sekunden? Es gibt eine ganz, ganz kleine Zeit, wo Menschen wo sie eigentlich wissen, dass sie sich sympathisch sind. Ob wir mit jemandem können oder jemand können möchten, das wissen wir innerhalb von einer Bruchteil von einer Sekunde. Alles dann postrational. Sagen, der ist zu groß, der ist zu klein, ich habe keine Lust zu Männern oder ich bin nur an Frauen interessiert oder ich habe heute überhaupt keine Lust oder was immer.
Ja.
1000 Vorurteile oder ich mag keine schwarzen Haaren oder keine schwarzen Gesichter, was immer. 1000 Sachen. Aber eigentlich diese chemische Verbindung, die wir anscheinend doch haben.
Ja.
Dieses
das Menschen mit Menschen ist, zu
dass
tun
man,
haben
dass
wollen,
man ne? weiß sofort mit dem Menschen, man weiß es ja, bevor man es weiß man sozusagen. Man weiß es nicht. Also unser Wesen weiß, dass es dem anderen Wesen angenehm ist.
Ja.
Und umgekehrt. Das kann man eben nicht in Worte bilden. Das ist immer noch man kann jemanden nicht riechen, sagen wir ja.
Ja.
Also auch wenn man da 3 Meter entfernt ist. Das ist so ein zwischenmenschliches Ding. Das hat auch mit Synapsen nichts zu tun.
Ja.
Das ist eine Mischung aus Erfahrung und Kultur und persönlichen Vorlieben. Mhm. Und meine persönlichen Vorlieben, die muss die AI erstmal alle rauskriegen. Das wird auch aus meiner Biografie nicht erkenntlich sein. Dass einem gewisse Leute sympathisch sind, hat auch mit der Tagesform zu tun, zum Beispiel.
Ja.
hat man Hunger oder hat man keinen Hunger? Ist draußen sonnig oder ist nicht sonnig?
Ja.
Aber ich weiß immer sehr genau, wann ich mit jemandem kann. Und ich habe das lange gebraucht und ich war dann schon, ich glaube, Mitte 30, bis ich gewusst habe, dass es ein Talent ist, was mich in die Lage versetzt hat, immer schon, mich mit Leuten zu umgeben, mit denen ich gut gearbeitet habe. Ich habe 2, 3 Fehler gemacht bei den Hunderten von Leuten, die ich angestellt habe im Laufe der Jahre. Einer hat zum Ende von meiner Mitarbeit bei Metadesign geführt, die ich einmal gegründet habe, die Firma. Aber im Allgemeinen habe ich gelernt, dass ich mich darauf verlassen kann, auch bei Studenten, bei Mitarbeitern. Mein erstes Gefühl war immer das Richtige. Das heißt nicht, dass sie irgendwas können müssen. Ich habe keine Ahnung, wie gut du als technischer Zeichner bist. Ist mir aber auch scheißegal. Ich weiß aber, dass ich, wenn ich mit dir zusammenarbeiten würde, das würde funktionieren. Das, was wir beide technisch nicht können, das kann einer von uns beiden lernen.
Oder
das
die KI macht
das. Oder die KI macht das. Aber ob man mit jemand, ganz banal gesagt, am Tisch sitzen möchte, 8 Stunden am Tag. Das ist ja immer die Frage, wenn ich jemand einstelle, wenn jemand zu mir kommt, mir eine Mappe zeigt, ist mir die Mappe eigentlich scheißegal. Wenn das ein Arschloch ist, mit Verlauf, man kann jemanden nicht entarschlochen. Im Gegenteil, das ist ja nicht objektiv gesagt. Es gibt ja Arschlöcher, die sind für anders keiner. Die sind für mich ein Arschloch und ich bin für die eins.
Ja.
Und dann kann man miteinander nicht arbeiten.
Ja.
Ob das jetzt 6 Stunden am Tag sind, 8 Stunden oder auch von mir aus am Bildschirm. Das geht nicht. Das kriegt man nie wieder hin. Da muss man sich unheimliche Mühe geben und kriegt das nie wieder weg, diesen eigentlichen Unwillen. Und das ist für mich, was den Menschen definiert, dieses merkwürdige Mischung aus Sicht, Geräusch, Gehör, Gespür, Geruch, dass wir einfach wissen, ob wir mit jemand was machen möchten.
Mhm.
Kinder machen, Liebe machen, arbeiten,
ja.
Wandern gehen, was immer. Es gibt ja ganz viele, oder einen Kaffee trinken. Es gibt ja ganz viele Geschichten.
Ja.
Und das halte ich für die größte menschliche Errungenschaft. Das ist ja auch eine Frage der Evolution, dass wir Menschen uns so weit entwickelt haben, dass wir das sowohl verbalisieren können, intellektualisieren können, als auch immer noch das Tier sind. Wir wissen, das ist unsere Rasse. Also wir freuen uns ja mit Hunden leichter an, weil sie nicht so anspruchsvoll sind. Aber dass wir, ob wir mit jemand aus unserer Art, sagen wir es mal biologisch, ob wir mit dem klarkommen, das wissen wir, bevor wir es wissen. Und das ist schneller als die AI und das ist eigentlich meine große Hoffnung. Ich umgebe mich eben mit Leuten, ist ja auch mein Motto, nicht mit Arschlöchern zu arbeiten, nicht für Arschlöcher zu arbeiten. Arschloch ist jetzt ein sehr weit gefasster Begriff. Also, du weißt, was ich meine. Leute, mit denen man einfach nicht länger als 3 Minuten am Tisch sitzen möchte. Und ich habe das zu meinem Lebensprinzip gemacht und lebe damit ziemlich gut.
Finde ich, ich habe mich ja gerade schon bedankt, aber ich finde es auch einen sehr hoffnungsstiftenden Abschluss, dass vielleicht diese ganzen Zuwachsraten in den Fähigkeiten von KI, wo KI vielleicht auch wirklich unsere Nachfolgelebensform ist, die in vielem intelligenter und schneller und besser ist, so dass das vielleicht wieder wie so eine Renaissance der Wichtigkeiten des menschlichen Kontakts oder der Schönheit der menschlichen Auseinandersetzung auch werden kann. Ne?
Ich will nicht unbedingt so, wie heute Morgen muss ich wieder irgendwelche blöden Steuerformulare ausfüllen. Das kann ich gerne der KI abgeben. Da habe ich gar kein Interesse dran.
Ja.
Aber dass ich entscheide, mit wem ich den ersten Espresso morgens trinke oder ob ich überhaupt einen trinke oder ob ich um Fahrrad fahre oder zu Fuß gehe, das sind alles Entscheidungen, die kann ich dann mit gutem Gewissen machen und die hängen von allem Möglichen ab, nur nicht von KI.
Da kamen wir jetzt von tiefen Wissen quer über die Branchen zu noch echt sehr tiefgründigen Abschluss, der uns, glaube ich, allen irgendwie so ein inneres Lächeln auf die vielleicht auch nicht lächelnden Lippen zaubert. Ich sage trotzdem nochmal danke, Erik. Also war echt ein tolles Gespräch. Vielen Dank. Also ich denke, wir könnten es dabei belassen.
Können wir. Buchstabensuppe. Ja, sehr schön.
Die 3 Dinge, die mir nachhaltig in Erinnerung bleiben, sind einerseits die Balance zwischen hochwertiger Gestaltung und basischer Funktionalität, die es erlaubt, Marken zu gestalten und auch im öffentlichen Raum Dinge zu gestalten, die nicht ganz so vandalismusanfällig sind wie die Autos von Miles. Punkt 2 ist die Authentizität, die wir aufgrund der robotischen Handschriften und von Roboterarmen geschriebenen Briefe besprochen hatten. Punkt 3 ist für mich die Wichtigkeit von Wiedererkennbarkeit. Dass es als Wert für Marken und Unternehmen einfach nicht zu überschätzen ist, wie lange man durchhalten muss, um wirklich zu etwas zu kommen, das Menschen im Alltag erkennen. Und wenn man so etwas mal geschafft hat, wie wichtig es ist, daran festzuhalten. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Euer Feedback könnt ihr wie immer an podcast@gdc senden. Abonniert uns gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Und bis zur nächsten Folge.